del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Depressione hier auf 92,5 oder im Internet auf www.radio-hbw.de. Ja, wir haben Juli, das Wetter sieht heute nicht so aus. Wir haben uns hier wieder eingefunden, heute zu Gast, unsere Jugend. Moderatorin, die liebe Lea. Herzlich
Hallo.
Willkommen. Hallo.
Dankeschön.
Ja, das hat sich wunderbar ergeben. Sie ist nämlich jetzt gerade auf Besuch bei ihren Großeltern in Leipzig, die sie hier zu uns gebracht hat oder haben. Und ja, wir freuen uns, dich endlich mal hier im Studio begrüßen zu dürfen. Und ja, die Vorbereitung heute war schon sehr spannend, sehr interessant. Wir hatten uns ja vorher auch erst bloß einmal gesehen. Aber hat mir sehr gut gefallen. Ja, zum anderen die Hanne nach ihren mehrfachen Urlaubsaufenthalten auch wieder bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Hanne.
Hallo, guten Abend alle.
Ja, Hanne, du machst heute 2 Buchrezensionen. Bloß mal ganz kurz.
Ja, ich rezitiere das Buch Lieblingsmensch lebe von Kerstin Schaum.
Ja.
Und später werde ich das Buch Entdecke dich selbst und finde dein Glück von Diana Hochgräfe noch rezitieren.
Sehr schön. Ja, und unser Matze hilft uns heute mal wieder aus. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne doch, hallo.
Sehr gerne doch, ja, findet so Geschmack dran an. Ja, die eine oder andere wird sich wundern, aber die Silke, die unsere Co-Moderatorin, möchte nicht mehr dabei sein, genauso wie der Martin auch nicht mehr dabei sein möchte, nach freiem Wunsch. Gut, Punkt. Genau. Ich würde sagen, das Thema, Lea, was ist das Thema heute? Du hast dir das ausgesucht.
Das sind die Unterschiede von Depressionen im Jugend- und Erwachsenenstadium und Bereich.
Mhm. Ja, wir haben uns ja schon darüber unterhalten und was es da so für Unterschiede gibt. Das ist natürlich eine Thematik einmal für Jugendliche, um da sich den einen oder anderen Tipp mal zu holen, natürlich auch für Eltern, für Angehörige, wie man das so merkt, was da so vielleicht anders ist, weil ich stelle mir das auch sehr schwierig vor. Ist es jetzt nur die Pubertät? Ist es jetzt ist es eine Krankheit? Was ist es? Da freue ich mich schon riesig drauf, wie wir das heute erkunden. Wir werden da schön in Interaktion gehen und ich würde sagen, wir spielen erstmal ein Lied. Was spielen wir, Matze?
Silbermond.
Silbermond, leichtes Gepäck. Ja, dann machen wir mal Rucksack leer und leichtes Gepäck.
Bin ich schon dran.
Ja, leichtes Gepäck. Hanne, du bist noch nicht dran. Entspann dich. Entspann dich. Ich will aber ein bisschen Ruhe hier reinbringen. Ja, die Hanne ist so heiß, die denkt, sie ist schon. Ja, wie gesagt, das Thema haben wir heute auch. Wir haben vorhin auch nochmal lange drüber gesprochen. Also es wird auch das Thema Suizidversuch ein Stück weit angesprochen. Wir sagen es nur vorher wegen der Trigger-Warnung. Ja, und bevor wir anfangen, ich habe hier die Tage so ein fettes Buch im Briefkasten gehabt. Das sind ungefähr 243 Seiten und das ist betrifft die Bürgerinnen und Bürger oder Betroffenen in Sachsen-Anhalt. Das ist nämlich der Abschlussbericht von Fox und das ist die Bestandsanalyse, Prognose und Handlungsempfehlung zur Versorgung von psychisch kranken und seelisch behinderten Menschen im Land Sachsen-Anhalt unter Berücksichtigung demografischer und regionaler Entwicklung. Also ich bin mal gespannt, wenn ich das alles so lese. Selbst habe ich auch mitgewirkt und auch der eine oder andere Betroffene durfte hier Aussage treffen. Also da hat sich jeder wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Warum ist dieses Werk entstanden? Einfach darum, das PsychKG, psychiatrische Krankenhausgesetz, wird novelliert, das Bundesteilhabegesetz wird überarbeitet und die Fox, das ist ein Unternehmen aus Köln, ganz, ganz kompetente, nette Ansprechpartnerinnen, die uns auch immer wieder befragt haben, die uns angerufen haben, fand ich total klasse. Also da haben alle so im Land Sachsen-Anhalt mit dran gearbeitet, an dieser Empfehlung. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir da Positives draus machen können und werden. Und ja, so viel zu dem Thema. Also finde ich spannend, finde ich cool und ich glaube, wir sind alle auf einem guten Weg hier in Sachsen-Anhalt, dass sich hier was zum Positiven ändern wird. Ja, Lea, dann fangen wir mal an, ne? Jugend voran.
Okay, also der erste Themenbereich, den wir uns ausgesucht haben, den wir vorhin auch besprochen hatten, wäre der Anfang der Krankheit und wie auch Betroffene und Angehörige und auch Freunde den Anfang der Krankheit quasi mitbekommen können oder mitbekommen, okay, irgendwas stimmt da mit der Person nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wie wir selber das gemerkt haben und wechseln dann ab.
Okay.
Soll ich anfangen?
Na klar.
Super. Ja, also bei mir ging es quasi los, einfach indem man gemerkt hat, also ich persönlich, dass ich schwerer aus dem Bett komme. Das kennt ja jeder, aber wirklich, dass es sich anfühlt, als würdest du da liegen und es liegen 30 Säcke mit schweren Steinen auf dir drauf und du kriegst es nicht hin. So, ich konnte mich manchmal kaum bewegen tatsächlich. Ich konnte mich auch nicht motivieren. Es war einfach so ein komplettes Schweregefühl, was mich halt auch im Alltag immer mehr begleitet hat. Damit hat's angefangen und weiter ging es dann halt damit, dass ich immer mehr gemerkt habe, dass ich irgendwie nicht gut drauf bin. Also einfach so ganz normal, so eine miese Stimmung, so ich habe keine Lust auf irgendwas. Und das wurde dann halt auch immer mehr und das wurde dann zu meiner Grundstimmung. Also Lachen, wirkliches Lächeln wurde halt immer seltener.
Du bist jetzt aktuell 14?
Genau.
Wann fing das bei dir an?
Oh, also richtig angefangen hat das vor 2 Jahren. Ich habe das ein Jahr vor allem so gut wie möglich verheimlicht, weil ich niemandem damit schaden wollte und niemanden verletzen wollte. Das war halt mein Erstgedanke. Und deswegen habe ich das halt so gut wie möglich für mich behalten.
Hast auch deinen Eltern
nichts
gesagt?
Gar nichts. Deswegen meinte ich vorhin das wirkliche Lachen, also nicht das Gespielte.
Ja.
Aber wir Depressiven sind die besten Schauspieler, wie man wahrscheinlich selber weiß, als Betroffener.
Ja, auch als Angehöriger, oder,
Mutti?
Ja.
Ja. Bekommt man nicht gleich mit, wenn die Masken aufgesetzt sind.
Ja. Ich stelle mir das auch so schwierig vor, das für sich zu erkennen, dass auch, sage ich jetzt mal, dass das in dem Alter auch, sage ich jetzt mal, die Eltern mitbekommen, weil es ist ja doch so das Alter Pubertät, ne?
Ja, genau.
Also das kommt ja, spielt ja da noch eine Rolle mit.
Ja, ich habe am Anfang eben das auf die Pubertät geschoben, weil dieses Einführungsgespräch, was wir alle kennen, habe ich mit meiner Mutter schon geführt und dann dachte ich, okay, Stimmungsschwankungen gehören dazu. Als es dann halt aber zur Dauerstimmung wurde, dieses miesepetrige, sage ich jetzt mal, dieses, ich habe keine Lust zu irgendwas, ich will nichts machen, ich mag nichts, ich habe an nichts mehr Spaß. Als das halt anfing, eben dauernd zu werden, habe ich mir halt schon Gedanken gemacht, was das sein könnte. Aber ich hatte zu der Zeit gar keine Ahnung, dass die Krankheit überhaupt existiert. Also ich kannte mich überhaupt nicht damit aus.
Ja, wer kennt sich schon zum Anfang so damit aus, ne? Also um den Vergleich jetzt mal zu ziehen, 12 und ich war 40, ich wusste ja erst auch gar nicht, was es ist, ja, also und ich stelle mir das aber trotzdem dann nochmal so zwei Stufen schwieriger vor als 12-Jähriger, ja?
Ja, ich war 60, ich wusste eigentlich auch gar nicht, was das ist, hat mich vorher überhaupt nicht interessiert, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, weil ich glaube, jeder ist in seinem Leben, egal in welcher Altersstufe. Und man lebt sein Leben so, wie man denkt, es leben zu wollen oder sollen. Und was drumherum ist, was eine Depression ist oder Burnout, man hört es mal, aber man hinterfragt es nicht.
Hm. Ja, und jetzt stehst du da aber so als 12-Jähriger, Jährige, wie auch immer, stehst jetzt da und kannst mit keinem so richtig drüber sprechen, weil du ja selbst nicht weißt, was vorne und hinten ist.
Ja.
Stelle ich mir schon schwierig vor.
Ja, wie gesagt, ich wusste halt nicht, was es ist und ich habe dann halt immer, ich habe das irgendwann automatisch gemacht. Jemand hat gefragt, wie geht's dir? Eigentlich hätte ich sagen können, ich heule gleich und ich habe gesagt, gut. Und habe gelächelt. Das war wie so ein Reflex. So nach 1-2 Monaten habe ich das aus Reflex gemacht und das war auch irgendwie gar kein Problem, weil man so vergisst, wie groß die Probleme einen eigentlich belasten. Und wo ich angefangen habe zu reden, ja, da habe ich dann auch am Anfang gedacht, okay, das war jetzt eine ganz schlechte Idee. Du solltest lieber gar nichts mehr sagen, weil es dann natürlich alles auf einen zukommt, weil einem dann bewusst wird, wie schlecht es einem eigentlich geht. Aber mit der Zeit hat sich das als gute Entscheidung rausgestellt, ja.
Ist ja eh so eine blöde Frage, ne? Nicht wirklich, aber so ein Depressiver geht ja da immer noch ein bisschen anders mit um. Ja, wenn jemand kommt, ey, wie geht's denn?
Ja.
Ja, gut. Eigentlich könnte ich kotzen, eigentlich ist eine Scheiße. Ja, hast du schon mal drüber nachgedacht, da wegen einer anderen Anrede oder einer anderen Frage?
Wie meinst du das?
Naja, was, wie, wenn die Leute jetzt auf dich drauf zukommen und sollen jetzt nicht sagen, ey, wie geht's dir? Was sie vielleicht anders fragen können?
Einfach gar nicht.
Naja, ist ja auch doof, man muss sich ja begrüßen.
Ja, vielleicht,
ne?
Einfach so, ist bei dir alles gut oder so eine Allgemeinfrage. Jetzt nicht so wie zu meinem Befinden persönlich, weil sonst würde mir ja nichts einfallen.
Also die Amis sagen ja, ey, was läuft? Wäre vielleicht auch mal cool, ne?
Ja.
Wir stellen uns das mal als Hausaufgabe, dass wir mal drüber nachdenken, vielleicht, was könnte der andere sagen? Ne, ich zur Begrüßung. Ey, was läuft? Das läuft, finde ich cool, ne? Meinst du, was hast du? Gut, wir denken mal drüber nach, also bis zum Festival, Anfang August, werden wir was finden, da können wir dann auch gleich üben.
Ja.
Na, sind ja dann reichlich Leute da, können wir üben. Hey, was geht? Was läuft? Alter. Ja, ja, dann tümpelt man da so rum und überlegt und macht und tut und wie ist denn der nächste Schritt?
Bei mir?
Hm?
Wie das war? Oh. Ja, es hat sich halt immer weiter hochgeschaukelt in mir drin quasi. Es ist halt wie so ein Vulkan, der immer größer wird, den du halt aber selber nicht bemerkst, weil du ihn immer unter den Tisch schiebst. Und ja, irgendwann, ich weiß nicht, irgendwie, also ich saß mit meinen Eltern beim Essen und eigentlich war alles okay, wir hatten jetzt nicht Streit oder sowas, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber ich merkte irgendwie vorher, wie es mir nicht so gut ging. Ich habe das wie immer versucht zu vertuschen und irgendwann war es so, Mama hat irgendwas Normales gesagt, wie hast du deine Hausaufgaben gemacht? Irgendwie so eine Bemerkung.
Mhm.
Und die hat mich so zum Ausrasten gebracht. Ich habe angefangen rumzubrüllen und habe geweint und bin schreiend in mein Zimmer hochgegangen, also hochgerannt. Meine Eltern wussten gar nicht, was los war. Ich saß da heulend auf dem Bett, wusste auch nicht, was los war. Wir alle drei wussten nicht, was wir tun oder machen sollten.
Mhm.
Meine Eltern sind mir dann später, sie dachten halt, okay, Pubertät, Ausraster, denke ich mal. Aber nach einer Zeit wurde ihnen dann klar, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und sind dann zu mir hochgekommen, haben mit mir geredet. Ich meinte, ich weiß nicht, was los ist. Und dann hatten sie halt die Idee, ich war vorher bei jemandem in Hannover, der meine Medikamente kontrolliert hat. Mhm. Der war gleichzeitig Therapeut, aber mit ihm habe ich halt nicht geredet, wie mit niemand anderem. Dann hatten meine Eltern die Idee, machen wir da einen Notfalltermin und gehen da mal hin. Das haben wir gemacht, meine Eltern haben unten gewartet. Dann kam halt die Frage, so ja, so hast du schon mal dran gedacht, dir das Leben zu nehmen? Und die Antwort war halt klar. Und dann war so der Moment, wo er gesagt hat, gut, dann muss ich jetzt jetzt muss ich deine Eltern anrufen, dann sind die hochgekommen. Und ich wusste gar nicht, wie er fort es ihnen zu sagen, wie ob der das umschreibt oder so. Und er meinte einfach, ja, also es ist so, ihre Tochter will nicht mehr leben. Und das war dann der Moment, wo ich glaube, für meine Eltern, so wie ich es mitbekommen habe, die komplette Welt zusammengebrochen ist. Also ich habe mich verdammt schuldig gefühlt und verdammt schrecklich. Und ich kann nicht beschreiben, wie man sich da als Elternteil fühlt, wenn einem sowas plötzlich gesagt wird. Aber ich glaube, das war mit einer der größten Schocks, die sie in ihrem Leben erleiden mussten, wenn man das so formulieren kann. Also das war, glaube ich, ja doch, das war bei der Aufnahme dann in der Klinik das erste Mal, dass ich meinen Vater habe weinen sehen. Und das tat schon verdammt weh.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich finde es jetzt auch ein bisschen hart von dem Arzt.
Ja, war nicht erwartet.
Ich empfinde das jetzt ein bisschen hart, wie er das so rübergebracht hat, aber gut. Wie gesagt, ich bin ja auch ein Elternteil und ich hätte genauso geweint und darauf reagiert, weil es ja eigentlich auch unverständlich ist.
Ja, natürlich.
Ja, also ich hänge da immer noch in der Schleife drin, muss ich ganz ehrlich zugeben, von der letzten Sendung, als du schon mal kurz das Thema angerissen hattest, weil in dem Alter ist das für mich, also da muss ja, weiß ich nicht, da muss ja irgendwas richtig Schlimmes sein, oder?
Meinst du jetzt als Auslöser, als Grund?
Ja.
Ah, sowas Spezielles gab's nicht. Also es gab halt irgendwie, denke ich, so war das bei mir, viele Gründe, viele kleinere Gründe oder auch große, die sich so zusammengefügt haben und mit den Jahren gehäuft haben. Und dann fing halt an mit der jungen Einschulung, mit 4 Jahren und, keine Ahnung, 9 oder 10 Monaten, wo dann natürlich meinen Eltern erstmal Vorwürfe gemacht wurden, dann wurde ich immer ausgeschlossen, das war halt schon von Anfang an so. Dass man halt dieses Gefühl hat, okay, du gehörst überhaupt nicht dazu, du wirst ausgegrenzt, weil du zu klein bist. Und dann hat man halt typisch diesen Satz gehört, nein, du bist zu jung dafür. Und als kleines Kind nimmt man das halt natürlich stärker und trauriger wahr, als ich das jetzt wahrnehmen würde. Und das ging halt in der Schule so weiter. Und dann kam halt das Mobbing dazu und das Mobbing von einem Klassenlehrer in der 5. und 6. Klasse, der es auch gewagt hat, meine Eltern anzubrüllen in einem Elterngespräch. Also der hatte irgendwie die Fassung gar nicht mehr. Ja, und das war, glaube ich, so eins der Themen. Also Mobbing, denke ich mal, ist bei vielen mit ein Grund dafür, dass so eine Gefühle in einem ausgelöst werden, weil dir halt gezeigt wird, so, du gehörst nicht zu dieser Welt dazu, so, du gehörst nicht zu uns.
Und ein Lehrer?
Ja, irgendwie war er, also er war halt immer der Meinung, dass ich viel zu jung bin, dass ich in jüngeren Jahrgang gehöre, dass ich das nicht schaffen werde, meine Zukunft ist im Arsch. Das habe ich halt jeden Tag von ihm hören müssen. War auch noch mein Mathelehrer, was, glaube ich, dazu tatsächlich geführt hat, dass ich mittlerweile panische Angst vor Mathearbeiten und Mathe habe. Das hört sich vielleicht im ersten Moment albern an, aber...
Nee, kann ich schon nachvollziehen. Mein Vater war so ein Rechenfreak. Und wenn ich das nicht konnte, habe ich dann da immer auch mal so hinter die Löffel bekommen und konnte nachher auch nicht 1 und 1 zusammenzählen. Das kam irgendwie 3 oder 0 raus oder irgendwas. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Ja. Einmal habe ich so eine gekriegt, da war die Tapete sogar. Die frische Tapete, Hanne Nacht. da habe ich so einige Flack bekommen, dass der Füller gegen die Wand gefallen, ne? Die schöne, frische, unterm Ladentisch besorgte Raufasertapete. Ja, Mobbing ist scheiße. Mobbing ist scheiße. Ja. Und das auch noch von einem Lehrer. Ja.
Ich finde aber, man hört das oft jetzt, ja, dass Lehrer nicht wertschätzend einfühlsam und achtsam mit dem ihm Schutzbefohlenen umgehen. Und das finde ich ziemlich krass.
Ich habe das Gefühl, dass heutzutage, wenn ich es mal so sagen darf, viele Lehrer einfach nur Idioten sind. Vielleicht also nicht Idioten in dem Sinne, sondern Idioten in dem menschlichen Bereich.
Das meine ich ja. Hm. Dieses überhaupt nicht auf die Seele des Menschen einzugehen, sondern stur seine Meinung durchsetzen zu wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist ja, ich habe ja schon mal das Buch rezitiert, Frühaussteiger. Das ist nicht nur einmal, sondern das gibt es ganz, ganz viel schon in jungen Jahren, dass die Jugendlichen oder Kinder sich überhaupt nicht ernst genommen fühlen, dass sie ausgesetzt sind irgendwelchen Repressalien und dann schon in jungen Jahren das Gefühl haben, früh aussteigen zu wollen.
Es gibt aber auch viel gute Lehrer.
Ja.
Es gibt sehr viel engagierte Lehrer und Lehrerinnen. Beim Schulprojekt haben wir einmal eins erlebt, da ist die Klassenlehrerin, die hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, um die sogenannte problematische Klasse. Und da hat selbst die Lehrerin sich nicht mehr ins Lehrerzimmer getraut, weil die dann auch gemobbt wurde von den anderen Lehrern. Ja, also das gibt es auch. Und ich glaube, dass, also Lehrer möchte ich heute auch gar nicht sein.
Nein.
Weil da hast du, glaube ich, kannst du lieber irgendwas anderes machen, aber da bist du, glaube ich, auch der Angearschte.
Ja? Ja, das, aber es heißt ja nicht umsonst, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Und wenn
naja,
es schon,
also ein Lehrer hat ja auch noch jemand über sich.
Das meine ich ja. Wenn es von oben, glaube ich, in der Schule nicht so weitergetragen wird nach unten, dann kommt sowas zustande, was Lea halt empfunden hat.
Ja, tja. Aber ich habe mitbekommen, es geht sehr vielen Bekannten so in allen möglichen Jahrgängen. Also, aber es gibt auch sehr viele gute Lehrer, wie zum Beispiel jetzt meine letzten Klassenlehrer, die haben alles, also Klassenlehrerinnen, die haben alles dafür getan, dass ich mich wohlfühle da. Also ist halt so 50-50.
Ja, und da haben wir über Margot Honiger geschimpft. Die war da harmlos. Machen wir erstmal Musik, würde ich sagen. Was machen wir?
Joel Brandenstein.
Ja, machen wir. Ja, keine Grenzen mehr. Ja, Leo, mach mal kurz weiter.
Ja, genau. Also, wir waren hier gerade bei dem Thema Anzeichen für Betroffene und Angehörige. Ich denke, wir haben da jetzt recht ausführlich drüber gesprochen. Allerdings hätte ich noch mal eine Frage an dich. Mhm. Und zwar, wie hast du gemerkt, dass bei dir irgendwie, dass da was nicht stimmt?
Gut, bei mir war es ja ein anderer Kontext. Ich musste eine Firmeninsolvenz anmelden, dann war alles vorbei. Und im Vorfeld sind halt sehr, sehr viele Dinge auch passiert, sei es Überarbeitung, verschleppter Burnout und nicht verarbeitete Todesfälle im engsten Familienkreis. Mhm. Ja, und wenn man dann zur Ruhe kommt, wie ich dann zur Ruhe kam, dann kam das halt eben auch mit diesem Antriebslosen im Bett liegen bleiben und dann irgendwann nur in den Garten mal kurz quälen und sich da hinsetzen und einfach nur noch starren und ja, nichts spüren, nichts fühlen.
Würdest du sagen, dass es einfacher als Erwachsener, das vor Eltern und so weiter zu verheimlichen, weil man die ja auch nicht jeden Tag sieht?
Ist es einfacher?
Weil ich persönlich würde sagen, an sich, Krankheit ist Krankheit und ob Erwachsener oder Kind, ist es für beide wahnsinnig schwer, dass...
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wobei du jetzt einen guten Stichpunkt gegeben hast, wenn ich jetzt so zurückdenke, ist es, glaube ich, schwieriger, wenn man in einer Wohnung zusammenlebt, als wenn man jetzt eigenständig zwei Haushalte hat. Wie du auch schon sagtest, man ist nicht jeden Tag zusammen. Und da kann man das ja geschickt nach außen oder dehnen und sagen, ey, nee, du, da habe ich einen Termin, da habe ich das, da habe ich das. Ja, also man kann das, sage ich mal, besser verstecken. Ein Stück weit, sage ich jetzt mal.
Ja, okay.
Ja. Gut, sind wir jetzt mit dem Anfang und dem Erkennen sind wir gut durchgekommen.
Fertig geworden, ja.
Ja. Und jetzt würde ich sagen, lass mal die Hanne mal wieder ran hier.
Okay.
Ja, Hanne.
Ich habe heute für Sie das Buch Lieblingsmensch lebe von der Autorin Kerstin Schaum, welches erschienen ist im Parzellers Buchverlag. Dies ist ein kleines Buch, das Mut macht und als Begleiter gedacht ist für all die Menschen, die Unterstützung möchten für verschiedene Lebenssituationen. Es ermutigt auch Freunde und Angehörige, stärkt mit kleinen hilfreichen Sätzen Gefühle zu beschreiben und zu verstehen. Denn darüber zu sprechen kann Veränderung bewirken. Das lange Verheimlichen, das Gedankenchaos, die Schlaflosigkeit, die Ängste, dieses sich kraftlos, allein und verlassen fühlen, vielleicht nur noch geringen Lebensmut zu spüren, sowie vielleicht die Isolation, kostet unheimlich viel körperliche und emotionale Kraft. Wie aber schafft man es, Ruhe zu finden, etwas loszulassen, wieder atmen zu lernen? Dafür ist es hilfreich, einen Menschen zu haben, der zuhört und wieder Mut macht. Betroffene dann mal in den Arm zu nehmen, wenn sie leiden, große Angst haben, damit sie diesen Schmerz nicht alleine aushalten müssen. Oder was sage ich aber bei Depressionen oder ähnlichen Erkrankungen der Seele für Sätze als Angehöriger, Freund, Partner oder ohne dass ich demjenigen schade, denn damit auch die Hilfe angenommen wird und damit er weiß, so wie ich gerade bin, ist es okay und nicht falsch. Denn anders sein ist nur eine Variante von richtig. Um das zu vermitteln, bedarf es Akzeptanz, Verständnis und Geduld, statt Bewertungen, Drängen oder Auffordern. Denn wenn Augen nicht mehr erkennen, dass draußen Farben sind und der Körper sich schlapp und schwach fühlt, wenn alles keinen Sinn mehr macht und Kämpfen sich scheinbar überhaupt nicht mehr lohnt, braucht es ein bisschen Mut. Denn Mut tut gut. Helfen kann eine Vielzahl unterschiedlicher Wege, so wie es eben auch viele unterschiedliche erkrankte Menschen gibt mit unterschiedlichen Ursachen. Das könnte sein Gespräche, Freunde, Begegnungen, Therapien, Medikamente, Ruhe, Meditation, Sport oder vielleicht kreativ sein. Auch sich die Kraft aus der Natur holen kann sehr hilfreich sein. Die Autorin beschreibt in ihrem Buch kleine Entspannungsübungen, die helfen können, wieder innere Ruhe und Herzenswärme zu spüren. Sich wieder frei, geborgen und sicher zu fühlen. Dafür benötigt es auch Selbstliebe. Wenn Angst, Stress oder Depressionen dem Menschen begegnen, ist dieses Mutmachen sehr wichtig. Ihm zu sagen, ich glaube dir und bitte glaube auch mir. Du schaffst es, Lieblingsmensch, zu leben. Verliere bitte nicht das Vertrauen ins Leben, auch wenn es scheint, dass viele deiner Versuche gerade gar nicht greifen. Um aus dieser Situation zu kommen, kann es passieren, dass man in ein tiefes Loch fällt, sogar an seine Grenzen kommt. Und trotzdem glaube daran, es kommt ein Zeitpunkt, wo man Schritt für Schritt diese starke psychische Erschütterung mit all ihren unangenehmen Begleiterscheinungen langsam bearbeiten kann. Dies alles ist ein Entwicklungsprozess, der mit Hilfe zu schaffen ist. Denn wisse, wie kann dein Freund, deine Familie, dein Kollege, deine Mitmenschen froh sein, wenn du so traurig bist? Deshalb ist es so wichtig, als Betroffener die Unterstützung auch anzunehmen zu dürfen und auch dankbar anzunehmen. Das ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch. Für Sie gelesen von Hanne Deike, das Buch Lieblingsmensch lebe von Kerstin Schaum, erschienen im Porzellers Buchverlag.
Ja, sehr schön. Lieblingsmensch lebe. Alleine das Buchcover ist schon schön, so steht die Kerstin am Wasser, am Meer. Die Sonne scheint, ja, cool. Lieblingsmensch lebe, passt ja zu dem von vorhin, ne, mit deinen Eltern, Lea.
Ja.
Lieblingsmensch lebe. Ja,
ich finde, es hat jeder, glaube ich, so einen Lieblingsmenschen oder mehrere um sich, ne? Die Eltern lieben ihre Kinder über alles oder Partner lieben sich oder gute Freunde lieben sich auf einer anderen Ebene. Und darum finde ich schon auch, es betrifft fast jeden. Jeder hat so einen Lieblingsmensch und jeder möchte, dass dieser ein glückliches Leben hat, ne?
Tja, Umgang mit der Krankheit.
Ja, yeah. Genau. Ich weiß nicht, wollen wir als erstes über Ablenkung reden? Das würde ganz gut
sein. Ja, lenken wir mal ein bisschen ab.
Machen ja, nein. würde, denke ich mal, auch ganz gut zu dem Buch passen, oder?
Mhm. Ja.
Dann fangen wir jetzt heute mal bei dir an, denke ich.
Bei mir?
Ja. Wie hast du dich von diesem Erdrückenden versucht abzulenken? Was hast du da unternommen oder gemacht oder gedacht?
Gar nichts.
Gar nichts?
Gar nichts, nee.
Auch im Nachhinein nicht? Also ich meine, wo du wusstest, okay, das ist eine Krankheit, ich bin jetzt Betroffener, was kann ich wenigstens dafür tun, dass es mich nicht mehr so zerreißt?
Ja, sicherlich. Also ich habe ja dann, weil bei mir damals auch der Alkohol zu viel wurde, dann auch mich für eine Klinik entschieden oder mich entschieden, überhaupt erstmal in eine Klinik zu gehen. Burnout, ja, wusste ich nicht so. Also nur so dass die groben Dinge. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, die Krankheit gibt's nicht oder, ja, mein Gott. Depression. Ich habe mich dann in eine Klinik begeben und da lernt man auch sehr viel.
Ja.
Also ich war ein Vierteljahr stationär und ein Vierteljahr Tagesklinik, also ein halbes Jahr von zu Hause weg. Ja, und da lernt man schon viele, oder erstmal überhaupt wieder zu sich zu kommen. Nach der Anfangs Intensivmedikation, wo ich dann nur noch rumlief wie so eine Hülle. Ja. Und es war schon nicht so schön. Hanna kann da auch ein Lied von singen. Die hat sich teilweise schon gar nicht mehr in die Klinik getraut, weil ich wirklich nur noch Hülle war. Und wir beide haben uns ja, Lea, kennengelernt, als der Uwe Haug sein Buch vorgestellt hat.
Auf dem Klinikgelände?
Genau, auf dem Klinikgelände. und ja, er dann auch sagte, also fand ich total cool, Erektionsschwierigkeiten, ja, also wirklich so, ja, fand ich cool, dass er das so rübergebracht hat, weil das ist ja doch so auch so ein Charmthema. Aber also da kommst du schon in die Krise. Also da, ja, also das war schon heftig. Aber als sie dann nachher der Meinung waren, sie haben das richtige Medikament für mich, dann bin ich auch zur Ruhe gekommen ein Stück weit und dann lernt man schon viele Dinge halt einfach auch, sage ich jetzt mal, sich aus einer Krise vielleicht rauszuholen oder sich zu beschäftigen, um erst vielleicht gar nicht so reinzukommen oder so tief reinzukommen. Ja, da ist Ergotherapie zum Beispiel, also die ist ja sehr vielseitig, aber da kann man schon zum Kind werden. Kommt drauf an, wenn das eine schöne Abteilung ist, wo so viel Möglichkeiten bestehen. Ja, also das ist schon kreativ. Was ich natürlich nie machen werde, ist ein Korbflechten. Das ist nicht so meins, aber ja, und das ist auch schön, wenn man jetzt so durch die Natur geht, Es muss ja nicht weit sein und man sieht dann Stein und den nimmt man dann mit und den bemalt man dann und so. Ja, das ist, das sind so Dinge. Und solange man nicht ganz im Loch ist, empfehle ich auch jedem, immer ein Stück weit zu machen.
Ja, ja, ich glaube, da bin ich deiner Meinung.
Das ist schön. Wollen wir alle mal klatschen? Ja. Wie holst du dich hinaus?
Wie ich mich ablenke und ausruhe. Ja, also ganz am Anfang, da konnte ich das gar nicht. Mhm. Ich glaube, das kann niemand in der Situation. Da war ich selber noch komplett überfordert. Mit der Zeit hat man halt so Kleinigkeiten gelernt. Mittlerweile merke ich schon, wenn ich so annähernd, also ich merke dann schon, okay, das und das sind die Anzeichen. Mhm. So, ich merke, ich fange an, richtig genervt zu sein und ich fange an, innerlich aggressiv zu werden. Dann merke ich schon, okay, jetzt bahnt sich so ein Tief an. Auch wenn es nur ein kleines ist, ich weiß, wie es kommt. Mhm. Und dann sorge ich dafür, dass ich so schnell wie möglich mit Personen zusammen bin, die mich auch manchmal nerven vielleicht, aber die ich sehr lieb habe, und das sind meine Eltern. Mhm. Weil die mir irgendwie, wenn ich sage, mir geht's gerade nicht so gut, oh, okay, lass uns doch was Schönes kochen oder lass uns doch das machen oder wollen wir kurz zu Ikea fahren, Hotdog essen, wir können ja ein bisschen gucken, vielleicht was für dein neues Zimmer, mhm, sowas. Also was mein Tipp ist, wirklich sich mit Menschen zu umgeben, dann die einem gut tun, wo man weiß, die tun einem gut. Und in meinem Fall sind das als allererstes Eltern und Freunde natürlich. Das wäre so das, was mir am meisten geholfen hat, glaube ich. Das war gar nicht die Klinik oder sonst was, sondern das waren wirklich meine Angehörigen und Freunde.
Mhm. Finde ich jetzt aber cool von deinen Eltern. Nicht so, ach, bleib mal liegen hier, ich bring dir einen Tee ins Bett und so. Und ach ja, und das. Nee, da geht's dann eben mal, lass uns mal zu Ikea fahren, mal einen Hotdog essen, genau, oder mal am Zimmer gucken oder was kochen. Das finde ich cool. Das, ja. Weiß gar nicht, würde das bei mir funktionieren?
Also, ja, haben wir ja auch schon gemacht. Wir sind ins Kino dann.
Ja, aber so, wenn ich so richtig am Arsch bin, meine ich jetzt so, weißt du?
Ja, gut, wenn man so ganz am Boden ist, glaube ich, dann tut es trotzdem auch gut, in der Nähe von lieben Menschen zu sein.
Ja.
Weil die sind auch diejenigen, die mich am ehesten verstehen, obwohl sie mich auch mal nerven, wie Lea das ja auch sagt. Weil zwei Menschen haben nun mal zwei Empfindungen und zwei Meinungen.
Mhm.
Und trotzdem ist es besser, als alleine irgendwo zu sein. Jugendliche sind ja noch in der Familie, aber wenn man vielleicht alleinstehend ist und alleine in einer düsteren Wohnung mit düsteren Stimmung sitzt, das ist nicht förderlich, sondern dann geht man lieber zu lieben Menschen und versucht so wieder über den Berg zu kommen.
Raus aus der Gruft.
Genau.
Es ruft da, raus aus der Gruft. Das ist gut, wir machen einen Beat und Rap. Es ruft raus aus der Gruft.
Oh Gott.
Oh Gott.
Sorry.
Ja, wir sind hier freie Menschen, wir dürfen frei reden.
Ja, also um nochmal zum Abschluss zu sagen, selbst wenn es mir richtig schlecht ging, dann habe ich einfach nur gesagt, mir geht's gerade nicht gut. Dann, also wenn ich schon sage, mir geht's nicht gut, wenn meine Eltern das nicht merken, sondern ich es sage, dann wissen sie schon, okay, gar nicht gut. Mhm. Und dann lassen die mich zwar in Ruhe, aber fragen trotzdem, ob sie mir helfen können. Das ist so eine Art, wie sie zeigen, so, sie sind für mich da.
Mhm.
Aber sie wurschteln jetzt auch nicht die ganze Zeit um mich rum. Meistens, manchmal setze ich mich dann einfach zu denen und wir sagen nichts. Oder ich sorge dafür, dass ich im gleichen Raum bin, dass wenigstens irgendwer so, dass ich irgendeine Anwesenheit von irgendwem spüre, der mir gut tut. Und das ist halt im Endeffekt das, was mir geholfen hat auch.
Mhm. Ja, finde ich auch spannend. Schon zu sagen, wir sind da, aber wir gehen ja jetzt nicht auf den Zeiger. Das ist, ja, das ist, glaube ich, auch nicht einfach so als Angehöriger, oder?
Nein, gar nicht. Weil man weiß ja nicht, was der andere denkt, fühlt, was ihm gut tut oder was ihm gar nicht gut tut.
Mhm.
Und das haben wir jetzt ja auch so vereinbart. Drüber reden. Einfach sagen, stopp, mir geht's nicht gut.
Mhm.
Punkt. Dann weiß man schon, dem brauchst du jetzt gar nichts fragen, da brauchst du jetzt gar nichts sagen oder erwarten, braucht man nicht.
Mhm.
Und dieses, ich finde aber auch, was ganz wichtig ist, wir reden immer oder ganz viel über die Betroffenen, was ihnen gut tut, und wir haben ja auch das, was, wie empfindet der Angehörige das? Und da haben wir uns jetzt ja auch geeinigt, dass ich auch sagen darf, stopp, das möchte ich jetzt nicht. Oder
ja,
das wird mir jetzt zu viel. Weil wenn ich mir als Angehörige oft höre, ah, das triggert mich jetzt, dann weiß ich ja umgekehrt, dass ich auch solche Punkte habe, wo ich denke, oh Gott, der nervt mich jetzt. Dann einfach sagen, stopp, gerade ungünstig.
Mhm.
Und das haben wir ja auch in einem Dreiergespräch mit der Psychologin in der Klinik so für uns erkannt, dieses drüber reden und wertefrei stopp zu sagen. Und das, finde ich, kann man in jeder Beziehung, egal ob man erkrankt ist, kann man auch im Gesunden machen. Klappt das auch nicht immer alles so, dann kann man auch mal sagen, stopp, gerade nicht.
Auf jeden Fall.
Mhm. Ja, es sind ja auch Prozesse. Ja, ich sag mal, das ist ja, ich finde es jetzt schon sehr spannend, so dieser Kontext, das Kind ist jetzt noch zu Hause, das Kind ist jetzt hier nicht mehr, aber ich bin ja noch nach wie vor das Kind, ist nicht zu Hause und ich sag mal so, ich sag mal, wenn ich jetzt 14 wäre, wäre das vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, aber Leute, Prozesse, drüber reden, vielleicht auch mal das Gespräch, also uns hat es sehr gut getan, dieses Dreiergespräch, mit einer Psychologin, also mit jemandem, der außenstehend ist, der am besten gar nicht irgendwie so gar keinen kennt, und dann einfach so wie Art Schiedsrichter oder sonst irgendwas oder ja, meiner im besten Fall immer noch eine Fachperson, die dann sagt, Mensch, so und so und so. Und selbst das ist dann noch ein Stück weit ein Weg. Ja.
Ja, man darf auch nicht vergessen, die Betroffenen werden begleitet. In der Klinik, in ambulanten Gesprächen, was den Angehörigen oft fehlt. Und deswegen weiß der Angehörige gar nicht, oder der Kollege, oder die Freunde, die wissen jetzt überhaupt nicht, was ist mit dem los oder was ist mit der los. Ne? Nur wenn man drüber redet, sich öffnet, sagt, du, mir ist es nicht gut oder das oder stopp, ich erklär's dir später. Wirklich drüber reden.
Ja, nur sprechenden Menschen kann man helfen.
Da bin ich derselben Meinung. Eine Zwischenfrage, wollen wir das Thema SV jetzt schon mit reinnehmen oder später erst?
Nö, können wir jetzt noch mit, wie lange brauchen wir da?
Weiß ich nicht.
Na, fang an.
Ja, fang an.
Ja, dann fang ich mal an.
Ja, fang an. Also liebe Hörer, wir gucken hier auf die Zeit, ne? Deswegen.
Ja, SV, Selbstverletzung. Gibt es in allen möglichen verschiedenen Arten und Weisen, habe ich schon vieles gesehen, auch von Mitpatienten dann oder von einfach, du so sitzt in der Straßenbahn, dann siehst du jemanden so, dann vorher hast du das Auge gar nicht dafür. Aber dann sitzt du halt und da sitzt der gegenüber ein T-Shirt und du siehst die Narben und dann denkst du schon so, okay, der hat auch eine Vergangenheit gehabt. Auf jeden Fall, ja, es gibt ja verschiedene Arten von Selbstverletzung, verschiedene Gründe und verschiedene Skills, um damit fertig zu werden, beziehungsweise um es hinzukriegen, das zu lassen, auf Dauer. Es gibt ja viele, manche reißen sich die Haare aus tatsächlich, manche kratzen sich irgendwie ganz panisch irgendwelche Stellen auf, bis es blutet. Manche schneiden sich, ich sag lieber schneiden als ritzen. Ich finde, ritzen klingt manchmal so abwertend, so, ah, du ritzt dich.
Nee, ich schneide. Ein schönes Messer.
Ja, deswegen benutze ich das Wort lieber. Ja, manche, ich habe sogar erlebt, dann verbrennen sich manche die Haut mit einem Feuerzeug oder mit der Zigarette drücken die auf der Haut aus. Es gibt alles, es sind alles Arten, um irgendwie Druck abzubauen oder sich selbst für irgendwas zu bestrafen, weil man denkt, okay, ich bin mir selber und der Welt nicht gut genug. Und deswegen will ich mich selber quasi dafür bestrafen damit. Und das war bei mir zum Beispiel so, am Anfang war es so ein Druckabbau und nach der Zeit war es halt einfach so ein, so ich habe, viele sagen, ich habe gelernt, mich zu lieben und bei mir war es halt einfach so, ich habe irgendwie gelernt, mich zu hassen und das immer mehr. Und so kam es dann dazu, dass ich mich irgendwie für, da war ich dann sehr empfindlich, da ging es dann zum Beispiel darum, ich habe irgendwas Doofes gesagt, habe mich zwar danach entschuldigt, aber für mich immer noch schlecht. Und dann hat sich das so aufgebaut, kam ich so in diesen Strudel rein, weil ich das zugelassen habe. Und dann kam es zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie, ich muss das jetzt machen, so, das geht nicht anders. Bei mir hat es halt angefangen, dass ich das irgendwo gesehen habe tatsächlich in einem Film, wo es kurz darum ging, so Mobbing, ich habe mich selbst verletzt, bla bla, und da dachte ich mir, hä, ist sie doof? So, die schneidet sich in die Haut, ist sie komplett bescheuert, hat die eine Macke? So habe ich früher darüber gedacht und ich hoffe, ich kann wieder so denken. Ja, und dann, ich habe damals so ein Skalpell geschenkt bekommen von meinen Großeltern. Das hört sich ein bisschen komisch an, ja. Das war nicht scharf. Und auch,
Noch schlimmer.
Was?
Noch schlimmer.
Nein.
Verändert die Wunden nicht. Also, umso schärfer ein Messer oder ein Skalpell
ist. Nein, das war nicht scharf.
Naja, das ist ja gerade das Blöde.
Ach so, ja.
Da verändert
ja
die Wunden nicht, ne? Also.
Und ein Mikroskop, dafür war es eigentlich gedacht, für Zwiebel heute so. Dafür habe ich es auch, also so für Fliegen und so. Dafür habe ich es auch eine Zeit lang, hä, was ist denn?
Entschuldigung.
Dafür habe ich das eine Zeit lang auch verwendet, fand ich auch sehr interessant, aber dann dachte ich mir so, wirklich so einfach nur so, probierst du mal aus. Das ist noch länger her, als da war ich noch ein bisschen jünger. Aber ich weiß nicht, wie ich auf den Gedanken gekommen bin, aber es war einfach so ein, probierst du mal aus. Dann habe ich mir so ein bisschen die Haut aufgekratzt und irgendwann, das tat weh und ich habe so realisiert, okay, es tut jetzt weh und mehr nicht, hab's gelassen. So, und dann kam irgendwann die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, probierst du vielleicht doch mal aus, aber halt mit einer Klinge. So diese kleinen Klingen aus, nicht diese normalen, die man nachkaufen kann, sondern die aus den Rasierern, die man aufbrechen muss und so. Und hat es halt damals angefangen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwie tut mir das gut. Und Selbstverletzung hat, egal in welcher Form, auch ein großes Potenzial an Sucht. Also, dass man süchtig wird. Auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist. Bei mir war es teilweise so, dass ich halt gesagt habe, okay, ich brauche das jetzt. Also ich kannte keine andere Möglichkeit, um irgendwie Druck abzubauen. Und dann war direkt immer so der Griff dahin. Und um das zu bewältigen auch, war ich unter anderem in der Klinik. Und da hat man gewisse Skills gelernt, wie zum Beispiel so ein Haargummi ums Handgelenk und das hin und her flippen lassen, also hochziehen und dann, oder diese ganz dicken Gummibänder, die man im Supermarkt kriegt. Das tut sehr weh. Aber das hilft auch. Oder eine Chilischote kauen oder so Chili-Bonbons oder ins Kissen brüllen. Das kann, falls man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, ein bisschen verwirrend wirken, aber es hilft.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt Musik raus und dann machen wir weiter.
Del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, schon sind wir in der zweiten Stunde und ja, so schnell vergeht die Zeit. Wir waren bei dem Thema Gummi.
Genau, Gummi und Selbstverletzung.
ja, also für was so ein Gummi alles gut ist, ne?
Mhm.
Sei kein Dummi, nimm einen Gummi.
Guter Spruch. also mir wurde gerade nochmal von Hanne die Frage gestellt, wie meine Eltern das gemerkt haben. Das war halt einfach so, ich habe das halt gemacht und das war halt Sommer und was sollst du, du kannst ja nicht einfach so auch in der Schule rumlaufen und das war mir auch unglaublich unangenehm und dann hab ich halt Pullis angezogen, aber halt einen ganzen Sommer lang. Und da gucken dich die Eltern halt an, so du gehst morgens aus dem Haus, es sind 30 Grad und du hast einen dicken Wollpulli an. Also es fällt halt irgendwann auf. Weil ich hauptsächlich auch nur so ganz dicke Pullis getragen habe, damit bloß nichts durchscheint oder so, falls mal ein dünneres Oberteil ist oder so. Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, sie haben mich einfach irgendwann drauf angesprochen, ob ich ihnen mal meine Arme zeigen kann, was da ist. Ich glaube, das war sogar schon vorher, weil, naja, was willst du als Elternteil machen? Also ich meine, du siehst dein Kind bei 30 Grad mit Pulli rumlaufen, das ein paar Monate lang oder ein paar Wochen und da fragst du dich ja schon so, okay, da muss ja jetzt irgendwas sein, ne?
Ja. Hättest du dir gewünscht, dass jemand dich eher darauf anspricht?
Nein,
nicht.
Zu der Zeit hätte ich mir gewünscht, dass es nie rauskommt.
Aha.
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir gedacht so, ja, das bemerkt schon keiner, sobald es Winter, der nächste Sommer, so ich überschmink das, ich krieg das bestimmt hin.
Aha.
So, ich habe gar nicht daran gedacht, was ich auch seelisch dabei anrichten könnte bei meinen Eltern und Freunden. Hauptsächlich bei meinen Eltern, ja, ich glaube, das war auch, meine Eltern waren der einzige Grund, warum ich darüber nicht geredet habe. Weil meine Eltern für mich alles sind und ihnen irgendwie weh zu tun oder zu schaden oder der Grund dafür zu sein, dass sie sich schlecht fühlen, das ist immer noch und war immer meine größte Angst.
Hattest du überhaupt keinen Menschen an deiner Seite, dem du das offenbaren konntest oder wolltest?
Nein.
Aha.
Also die angeblichen Freunde damals, die wussten damit ja selber, die waren ja genauso jung wie ich und also ich wurde ja früher eingeschult und ich bin ja vom Kopf her, sagen mir zumindest viele, auch ein bisschen älter als 14 oder als die meisten 14-Jährigen. Und die waren ja zwar älter, aber die hätten ja selber auch gar nicht gewusst, wie sie damit umgehen sollten. Also hätte ich mir damals vorgestellt, so, ich weiß gar nicht, wann waren das? Vor 2 Jahren habe ich gesagt, ne?
Mhm.
Dann war ich da eine 8. Ich glaube, die meisten hätten nur gesagt, bist du dumm? Bist du bescheuert? Und mehr halt nicht.
Ja.
Das ist halt die stumpfe Welt. Also ich glaube nicht, dass man da auch groß gesagt hätte. Dann wären die halt zu ihren Eltern gelaufen und gesagt, boah, Lea, die ritzt sich voll. Und dann wären die zu meinen Eltern gegangen und dann hätten meine Eltern mich im Endeffekt auch drauf angesprochen. Also die hätten das auch nicht für sich behalten. Das.
Naja, es gibt ja, ich weiß nicht, gibt es bei euch... müsste es ja auch die Drops geben, sowas wie die Drops.
Was sind die Drops?
Drogenberatungsstelle.
Also es sind das,
Naja,
also
Drogen,
bestimmt?
Ja. Nicht klar, also Drogen- und Suchtbeauftragte, Beauftragtenstelle. Kann sein, dass sie bei euch anders heißt, aber ich glaube, das ist deutschlandweit die Drops und da findet man auch Ansprechpartner, die das fachlich gut abfangen können und wo man sich, sage ich immer, offenbaren kann. Und die wissen dann auch, glaube ich, ganz gut, wie nach deinen oder nach den Vorgaben der Betroffenen sie da, mit wem sie da sprechen sollen, in welcher Form auch immer, ne? Weil ich glaube, ich finde das schon auch wichtig, dass man da sich Hilfe sucht und so wie du das jetzt geschildert hast, du wolltest das deinen Eltern, du wolltest denen kein Leid zufügen und kann ich verstehen, in der 8. Klasse, wenn ich da zu irgendjemand hinkomme, der hat ja auch keinen Plan, ne? Und dann die Reaktion kann ich schon sehr gut verstehen, ja. Also ich glaube, da ist man auch eher ganz gut aufgehoben, wenn man sich da ein Stück weit anonyme fachliche Hilfe sucht und aber das ist ja mal eine Aufgabe für dich zum Recherchieren und das können wir ja irgendwann mal in einer anderen Sendung machen, dass du mal so ein bisschen recherchierst, wo findet man dann Hilfe?
Das werde ich raussuchen, ja.
Ja, und da vielleicht auch mal, dass wir da vielleicht auch mal ein Interview machen oder da auch mal hingehen, ich glaube, das wäre ganz spannend, da auch nochmal ein Stück weit weiter zu recherchieren und da den anderen Leuten auch ein bisschen was mit an die Hand geben an den Jugendlichen.
Gut, eine Sache sage ich noch zu dem Thema, dass ich tatsächlich empfehlen kann, das ist tatsächlich wirklich so, falls Leute zuhören, die sich selbst verletzen und vor allem die sich auf die Art, die ich glaube, das ist die meist verbreitete Art, sich selbst zu verletzen, halt das Schneiden oder Ritzen, sorgt bitte dafür, dass ihr das ordentlich macht. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, klar, in dem Moment, du hast keinen Kopf dafür, aber ich mittlerweile im Nachhinein, wenn es vorkommt, sprühe Desinfektionsmittel drauf, tupfe das vorsichtig ab, mach mir einen ordentlichen Verband drum, mit sterilen Kompressen drunter einfach, dass falls es mal was Größeres sein sollte, direkt zum Arzt gehen, weil da kann man sich wirklich echt krasse
Blutvergiftung
und sonst was holen und Ja, und auf gar keinen Fall dieselbe Klinge benutzen. Das ist wie wenn man sich Heroin spritzt, man sich, ne?
Mhm.
Wenn man sich Heroin spritzt und die Spritze von wem anders benutzt. Also man sollte auch nicht dieselbe Klinge benutzen, die man irgendwo hingelegt hat. Dann kommt da Staub dran, dann hat man das im Blut und ja, ich weiß, da haben viele in dem Moment keinen Kopf für, aber vielleicht so im Nachhinein, dass man da dran denkt.
Und eine scharfe Klinge.
Ja.
Nee, es ist wirklich so. Also wenn du jetzt ein Fleisch schneidest mit dem Messer, die Leute sagen, es geht immer schon so, ne, Muttern? Hm. Und umso schärfer, umso schneller heilt auch die Wunde zusammen.
Am besten einfach gar nicht machen.
Nein, am besten gar nicht, aber wenn, dann, nein, ich finde das schon gut. Die Leute hören ja nicht von heute auf morgen auf, ne? Also wenn, dann richtig und dann aber auch gleichzeitig Hilfe suchen.
Ja. Also wir werden in den nächsten Sendungen bestimmt darüber sprechen. Ich werde mal ein paar Anlaufstellen raussuchen, mal Kontakt zu bestimmten Leuten aufnehmen, dass man da irgendwie ein Interview oder ein Gespräch oder dass man die per Telefon reinschaltet.
Ja.
Ich finde auch wichtig, mal aufzuzeigen, wie es wirklich gehen kann, dass man Vertrauen aufbaut zu solchen Mitarbeitern von solchen Stellen. Weil ich denke, der Betroffene denkt ja, um Gottes Willen, da kann ich mich nicht öffnen oder habe ich kein Vertrauen. Wie kann es gelingen, da Vertrauen zu schaffen? Sollte das über Lehrer, sollte das über... Wer zeigt das mal auf und sagt, scheut euch nicht, macht das, fragt. Ihr müsst nicht eure Eltern, weil die zu nah dran sind oder wenn ihr keine Freundin habt, der ihr es sagen könnt. Oder was mache ich, wenn eine Freundin mir das offenbart? Ja, dass ich auch zu ihr sage, Mensch, komm, wir gehen da hin, wir gucken mal. Das finde ich wäre interessant.
Genau, das werden wir dann in einer der nächsten Sendungen besprechen, würde ich sagen. Jetzt hätten wir noch ein Thema offen und das wäre das beliebte Thema Psychiatrie.
Super, Psychiatrie.
Ich weiß nicht, willst du anfangen oder?
Nö.
Nö?
Nö.
Okay, dann fange ich an.
Ja.
ich weiß nicht. Also erstmal generell das Thema Psychiatrie, um mal diese
Vorurteile.
Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Es gibt selten Gummizellen und man wird nicht, wenn man da ist, direkt gefesselt und in eine Gummizelle gesteckt. Ich habe solche Fragen tatsächlich schon bekommen, ob ich in einer Gummizelle war und wie lang ich gefesselt war und so. Deswegen, es gibt viele Menschen, die sowas denken tatsächlich, weil das durch viele Filme noch so veranschaulicht wird.
Mhm.
Was ich recht schade finde, weil genau dieselbe Vorstellung hatte ich, als mir an dem Tag, wo meine Eltern das erfahren haben, hat der Therapeut auch direkt gesagt, entweder sie nehmen ihr Kind jetzt mit, du gehst freiwillig, dann hast du die Möglichkeit, jederzeit wieder zu gehen, oder der Krankenwagen holt dich ab und du wirst da zwangseingewiesen.
Mhm.
Da habe ich natürlich gesagt, ich gehe freiwillig, meine Eltern haben mich auch natürlich gefahren. Und dann hatte ich natürlich erstmal Riesenangst, weil ich wusste überhaupt nicht, was. Ich meine, du hörst das erste Mal im Leben, du bist irgendwie, ist das Thema trotzdem neu für dich und du hörst, du musst in die Psychiatrie und dann hast du all diese Filme im Kopf und diese Bilder aus Internet und sonst was, die natürlich nicht wahr sind, aber jagt dir halt schon eine gewisse Angst ein, so als Außenstehender eigentlich.
Naja, obwohl, ich sag mal so, früher gab es ja diese Gummizellen, die heißen heute Softcell Rooms, die machen schon Sinn.
Ja, ja.
Für Menschen, die aggressiv sind, die können sich da einfach austoben, finde ich persönlich besser als fixieren.
Ja. Aber ich finde schon, dieses Wort Psychiatrie, darüber mal zu reden, das heißt ja, glaube ich, auch, also der Geist und die Seele ist ja die Psyche irgendwie für mich jetzt so als Laie. Und Psychiatrie ist eben nicht gleichzusetzen mit Geisteskrankheiten, sondern da sind eben auch seelisch erkrankte Menschen. Und das, was ich jetzt so, wenn Menschen sich Druck abbauen wollen und das sogar per Sucht nachher geschieht, dass das was mit der Seele zu tun hat, die erkrankt ist und nicht der Geist, der erkrankt ist.
Ja.
Und das wird noch so in einen Topf geschmissen. Und da finde ich es schon wichtig, mal aufzuklären, zu sagen, was bedeutet eigentlich Psychiatrie? Da sind also seelische Erkrankungen, die die Menschen erschüttern und die der Geist, wenn der krank ist, oder das ist nochmal eine ganz andere Schiene.
Ja, also als ich da hingekommen bin, es gibt ja stationäre und es gibt auch die Akutstation, wo ich als erstes draufgekommen bin, da war ich, ich glaube, dreieinhalb Monate, glaube ich. Da bin ich erstmal angekommen und es war halt ein großer, langer Gang so mit verschiedenen Türen. Die Tür war abgeschlossen, also es musste uns ein Betreuer aufmachen, was mich schon mal ein bisschen verwirrt hat, weil ich halt natürlich keine Ahnung hatte. Ja, und dann war halt das Aufnahmegespräch oben, wo ich halt gefragt wurde, wie dringend das ist, ob ich den Betreuern versichern kann, dass wenn was ist, dass ich es sage. Die haben da so eine Art Akutzimmer, also wird's da genannt. Wir haben das immer ein bisschen abwertender benannt, weil, ja, auf jeden Fall hätte ich gesagt, dass ich, oder hätte ich mir nicht zugetraut zu sagen, wenn was ist, dann wäre ich da reingekommen. Da ich mir das aber zugetraut habe und das auch sagen konnte, passierte das nicht. Das ist halt ein Zimmer, da steht halt ein Bett und ein Schrank. Der Schrank ist abgeschlossen, sodass du nicht an deine eigenen Klamotten oder so rankommen kannst. Gegenüber von deinem Bett ist ein Fenster und da ist dann das Betreuerzimmer. Also 24/7 beobachtet dich irgendjemand. Du darfst nichts tun, außer da sitzen und schlafen und essen. Das wird dir ins Zimmer gebracht. Du darfst keine Zeit mit den anderen verbringen. Du musst nur in diesem Zimmer bleiben. Wenn du raus willst, musst du an die Scheibe klopfen.
Und warum?
Ja, als Selbst- und Fremdschutz.
Mhm.
Und beim Pipi machen und beim Duschen wirst du halt beobachtet. Da steht dir halt jeweils dein männlich oder weiblicher Betreuer gegenüber und guckt dir halt zu.
Mhm.
Wenn du sie drum bittest und du nicht viel Ärger gemacht hast, dann drehen sie sich sogar um. Ja, aber sonst, das war immer gefürchtet vor allem. Das ist halt auch das Problem, weil es ist da wirklich, du wirst da abgeschottet von allem. Und du darfst dann halt auch, wenn du Besuch, also du darfst Besuch empfangen, aber dann halt nur ganz kurz für maximal eine halbe Stunde. Auch wenn es die Eltern sind oder so. Gab ja auch Besuchstage da und dann ist es halt so, dass jeder natürlich sagt, nein, mach das und das nicht, dann kommst du ins Akutzimmer. Oder nein, sag den Betreuern nicht, dass du dir das Leben nehmen willst, dann kommst du ins Akutzimmer. Und das war halt, das fand ich recht schade, weil im Endeffekt, klar war es scheiße da drin, aber es dient ja nur zum Selbstschutz. Und wenn ich zum Beispiel jemand, also erfahren habe, da auf der Station, okay, der und der hat gesagt, er hat's vor, irgendwie ist man da recht offen mit umgegangen. Ich jetzt nicht, aber viele haben einfach so gesagt, ja, ich mach das morgen. So nach dem Motto, so ganz locker, was halt natürlich auch nicht gut war, weil es viele da getriggert hat, mich unter anderem. Was ich aber, glaube ich, ganz gut gemacht habe, ist, dass ich dann zu den Betreuern gegangen bin und gesagt habe, ey, passt mal auf den und den besser auf. Der hat das und das geäußert. Der wurde dann nicht direkt ins Akutzimmer gesteckt. Man hat einfach ein bisschen besseres Auge auf den geworfen. Man hat dann abends nach dem Abendessen Gespräche bekommen. Das sind so Reflexionsgespräche, die man bei bestimmten Leuten anordnet quasi, dass man einmal nochmal mit, also gezwungen ist, mit jemandem zu reden. Auch die fragen nur, wie war der Tag, wie geht's dir gerade? Und du sollst halt ausführlich genug antworten. Mhm. Und wenn die merken, okay, was stimmt da nicht, können die halt, ist das für die selber auch so eine Art, okay, auf den passen wir, auf den gucken wir heute Nacht zweimal. Die gucken ja abends in die Zimmer rein, um zu gucken, ob wir noch leben.
Naja, ob ihr schlaft.
Und ob wir noch leben.
Ja.
Also, ja, ob alles gut ist halt einfach.
Ob alles gut ist, einigermaßen da drauf.
Ja, das mal so im Groben und Ganzen.
Also ich möchte dazu noch sagen, das ist kein Petzen, ne, wie manche das vielleicht so empfinden. Ja. Also ich, wenn ich im Klinikkontext bin und merke, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit jemandem, dann gehe ich dort auch zum Pflegepersonal und sag, guckt mal da ein bisschen mit hin. Das ist manchmal besser als nichts zu sagen.
Du warst jetzt einmal in der Klinik, ne? Für ein halbes Jahr. Mehrmals?
Ich war schon öfters, ja.
Oh.
Ja. Ja.
Nein, ich dachte nur das eine Mal, wenn du davon erzählt hast.
Nein.
Du bist ja auch schon viel länger erkrankt.
Ja.
Da muss ja auch schon noch was anderes dazwischen sein.
Ja. Nee, ich war schon ein paar Mal, ja. Das war das erste Mal, wo ich so lange weg war.
Darf ich fragen, wie oft du da warst?
Haben wir nicht gezählt.
Oh. haben wir nicht gezählt. Na, so oft war es eigentlich. Eins, zwei.
Dreimal, glaube ich, ne?
Dreimal stationär, zweimal Tagesklinik.
Aber ja. Innerhalb von 10 Jahren.
Oh, das ist gut.
Siehst du?
Gute Quote, ja.
Ja. Ich war jetzt innerhalb von einem Jahr 4-mal da.
Hm.
Das ist nicht das, was ich erreichen wollte, aber lag auch daran, dass ich mich jedes Mal irgendwie selbst entlassen hatte, weil ich ja keinen Bock mehr darauf hatte.
Mhm.
Dann war es so, ich kann mich ja selbst entlassen, mache ich jetzt. Und meine Eltern wollten halt nicht sagen so, ey, nee. Mhm. Aber ich denke mal, für die war es dann auch okay, weil sie halt gesagt haben, okay, wenn du dir das zutraust, kriegen wir das zusammen hin. Und sie haben mich da jedes Mal auf jeden Fall unterstützt. Ich wurde auch jedes Mal von ihnen besucht und sie haben mir Sachen gebracht. Sie haben halt probiert, mir den Klinikantrag trotzdem, auch wenn sie nicht die ganze Zeit da sein konnten, so erträglich wie möglich zu machen. Und das haben sie auch geschafft. Also im Endeffekt denke ich gut an die Klinik zurück. Oder auch nicht. So ein Mittelding.
Hm. Ja, ist ja nun auch nicht jede Klinik gleich. Oder warst du immer in der gleichen Klinik?
Mhm. Weil die für uns zuständig war, also für den Wohnbereich und dann, wo ich wohne, und dann hat man mich halt dahin geschickt.
Aber du hast gute Erfahrungen, gute...
Also gute Erfahrungen mit den Mitmenschen. Ich kann aber tatsächlich im Endeffekt sagen, die Ärzte da und die Betreuer haben mir nicht geholfen. Nicht auf Langzeit. Vielleicht kurz mal in einem Augenblick, aber auf Langzeit haben sie mir nicht geholfen. Auf Langzeit waren es die eigenen Erfahrungen, die ich da mit meinen Mitmenschen und Mitpatienten gemacht habe. Das war das, was mir irgendwie, ich weiß nicht warum, aber so der Umgang, das war das, was mir geholfen hat. So, ich habe viele Erfahrungen mit Betreuern gemacht, die nicht so schön sind, wo es mir dann halt nicht gut ging. Ich ins Betreuerzimmer, komplett unter Tränen, hatte Panik. Da wurde mir gesagt, ja, geh in dein Zimmer und beruhig dich. Stehst du so, okay, ist ja nicht so, als hätte ich das schon versucht, ne? Du weißt, dir geht's, du kannst kaum klar denken, du stehst da, bitte, sie müssen mir helfen. Geh in dein Zimmer und beruhig dich, und dann werden die immer härter, bis du verschwindest.
Mhm.
Ich weiß, es war halt da so, vielleicht hatten die viel Stress oder so, es ist auf gar keinen Fall überall so, aber das waren dann halt schon Momente, wo ich gesagt habe, okay, danke für eure Hilfe.
Was geht mich dein Stress an? Ich brauche Hilfe.
Ja. Ja, vielleicht tun sie nur ihr Job, das weiß ich nicht. Weiß nicht, wie das ist, da zu arbeiten. Aber ich denke, da hätte man ein bisschen besser mit umgehen können.
Sie lernen noch.
Ja.
Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen Musik. Ja, mach mal Musik.
Wir machen Musik von Josh.
Ja, mach mal. Gott, Alter, grün. Ah, ja. Schon ein lustiges Lied, ne? Ja, für Lea ist jetzt
Feierabend,
Jugendschutzgesetz in Sachsen-Anhalt. Nein, Quatsch. Lea ist ja gerade zu Besuch hier in der Nähe und ja, fährt jetzt dann los. Lea, wie hat's dir gefallen?
Sehr gut. Also ich fand's echt toll, so dabei sein zu dürfen.
Ja, kommst du wieder, ja?
Ja, bestimmt mal.
Ja, ja, klar. Also wir sehen uns ja das nächste Mal auf dem Festival am 2. bis 4. August hier in der Nähe von Bernburg in Gröna.
Ich empfehle allen, da hinzukommen.
Ja, zum Festival der seelischen Gesundheit von Radio Depressione. Ja, da freue ich mich schon, dass du auch mit da bist. Du musst dich nicht alleine moderieren. Ja, kann ich auch mal zwischendrin ein bisschen Blödsinn machen. So eines meiner Lieblingsdinge, die ich so tue.
Ich passe auf dich auf.
Du passt auf mich aus. Ja, ja, gut. Ja. Bin ich mal gespannt, wer mehr Blödsinn macht.
Ja, ich doch nicht.
Ich doch nicht. Papa ist doch mit dir mal.
Ja.
Ja. Ja, Lea, ich verabschiede dich, bring dich jetzt gleich noch raus, und während ich die Lea zur Tür bringe, es klingelt das Telefon, es schellt der Cellist. Ja, kurzes technisches Problemchen, kein Thema. Ja, ich bringe die Lea jetzt noch raus und die Hanne macht das zweite Buch, rezitiert das zweite Buch, heißt wie? Entdecke dich selbst und finde dein Glück von Diana Hochgräfe. Mit der Diana habe ich heute auch noch telefoniert. Die kann heute nicht telefonisch reingeschalten werden, weil sie arbeitet. Aber sie bestellt ganz, ganz liebe Grüße, denn sie reist auch zum Festival an, den Samstag am 3. nach einer Schulung abends und dann macht sie noch ein bisschen mit uns, ein bisschen Yoga, ein bisschen Entspannung und am nächsten Morgen macht sie dann Buchlesung und da freuen wir uns schon drauf auf die Diana, wenn sie kommt. Kerstin Schaum, hatte ich vorhin vergessen, sie überlegt auch noch, ob sie kommt, wird uns natürlich sehr freuen. Ja, und ich bringe jetzt die Lea raus und die Hanna macht ihren Job und wir sehen uns, wir hier drinnen sehen uns gleich wieder. Wir hören uns gleich wieder.
Von mir noch einmal tschüss und an alle einen schönen Abend.
Ja, tschüss, komm gut heim.
Auf jeden Fall, danke.
Ich habe für Sie noch ein Buch mit dem Titel Entdecke dich selbst und finde dein Glück von Diana Hochgräfe, welches erschienen ist bei Ellert und Richter Verlag. Dies ist ein kleines Buch für mehr Lebensfreude. Den Weg zum inneren Glück zu finden, ist oft ein längerer Prozess, um seine Entscheidungen nicht mehr nur von anderen Personen oder äußeren Umständen abhängig zu machen, enthält es viele Anleitungen, also es ist eine Art kleiner Wegweiser, um bewusster, achtsamer und auch selbstbestimmter leben zu können und wieder mehr Freude und Dankbarkeit zu spüren. Dafür Zeit zu investieren, die dich glücklich macht und Erfüllung schenkt, ist es gut, dankbar zu sein, sich der Fülle bewusst zu werden, die bereits im Leben da ist. Wie man seine Fähigkeiten vertrauen kann, wie man seine Kraft und die Freude entdeckt, die in einem steckt. Geduld zu haben, bis Dinge reifen, sonst werden Erwartungen später zu Enttäuschungen. Mit innerer Freude, Glück und Fülle entsteht auch innere Freiheit. Man kann seine Schwächen akzeptieren und auch seine Stärken leben. Also verstelle und verbiege dich nicht, sei du selbst. Sonst macht es dich auf Dauer unglücklich und kostet viel zu viel Kraft. Das Herz und der Verstand stehen oft im Widerspruch. Und die Steine, die im Weg liegen, sind Herausforderungen, die dich wachsen lassen und dich weiterentwickeln. Lerne deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Das wirkt befreiend für dein Herz und deine Seele. Manches auch mal mit Humor zu nehmen, nicht alles immer nur persönlich nehmen, bedeutet, unwesentliche Dinge ausschalten zu können. Stress und Gehetz durch das Leben zu gehen, ohne Zeit und Bild für das Schöne, ständig erreichbar zu sein, überfordert den Körper und kann zu chronischen Erkrankungen führen. Deshalb sind persönliche Auszeiten enorm wichtig. Mit Achtsamkeit und Stille. Als Gegenpol zu Hektik und Lärm des Alltags hört man wieder mehr auf seine Seele und sein Herz. Die schönen und glücklichen Momente in sich verankern, damit sie jederzeit wieder abrufbar sind. Jeder von uns hat Talente und Fähigkeiten, die entdeckt und gelebt werden wollen. Sie schlummern häufig in uns, auch weil wir Angst vor Veränderungen oder Konsequenzen haben. Hobbys, die den Geist und Körper fordern, verbessern die Stimmung und verändern den Blickwinkel, sind erfüllend und machen dich glücklich. Zu lernen, auch mal Nein zu sagen und nicht ständig immer nur für andere da zu sein und dabei seine eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen, ist sehr wichtig, denn jeder braucht auch Zeit für sich. Es ist nicht egoistisch, sondern notwendig, zuerst seine Kraft und Energie für sich selbst zu nutzen, bevor man sich für andere aufopfert. Das Ausbrechen mal aus dem Hamsterrad und aus seiner Komfortzone, sich von unnötigem Ballast zu befreien, lässt Veränderungen eintreten. Die Frage, was gehört wirklich noch in mein Leben? Was hat noch Platz in meinem Herzen und was nicht? Führt dazu, mal ganz bewusst in seinem Leben aufzuräumen. Ersetzt jegliche Art von Kampf, also Gefühle und Neid, Frust oder Missgunst, durch Akzeptanz, Mitgefühl und Toleranz, Verständnis oder auch Gelassenheit. Mal nicht zu kritisieren, sondern Dinge mit Abstand zu betrachten, sie mit den Augen der Liebe vielleicht anzusehen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Glück. Seinen Mangel zu empfinden oder Bedürfnisse wie Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zuwendung etc. lassen sich nicht von der Außenwelt erfüllen, sondern nur von sich selbst. Suche und finde Gründe, warum es manchmal gerade gut so ist, betrachte die Situation aus anderem Blickwinkel, denn ob etwas positiv oder negativ erscheint, entscheidest du selbst. Also mal das gesamte Bild zu betrachten, alle Facetten zu sehen, vielleicht mal jegliche Abwehrhaltung loslassen, also einfach mal annehmen und als Chance akzeptieren. Lässt vieles einfacher oder auch sinnvoller erscheinen. Man selbst kann seine Sichtweise und damit Dinge verändern. Es liegt in unserer eigenen Hand, durch unsere Entscheidungen unserem Leben den Sinn zu geben, der uns glücklich sein lässt. Durch Hinterfragen und Erkennen, was uns eigentlich davon abhält, ein glückliches Leben zu führen, wird es möglich, Dinge loszulassen. Unser Körper hat nämlich verschiedene Energiezentren, die Einfluss auf die Gesundheit und das Zusammenspiel von Körper und Geist und Seele haben. Sie sind auch bestimmten Organen, Körperbereichen sowie psychischen Themen zugeordnet. Was wir also denken und fühlen, wirkt sich auch körperlich aus. Das Stärken dieser Energiezentren kann also mehr Freude und Harmonie in unser Leben bringen. Die Autorin beschreibt sehr gut, wie das möglich ist, sich zu erden, zu akzeptieren, froh zu sein und an sich zu glauben, sich selbst zu lieben. Oder wie gelingt es besser, zu meiner Überzeugung zu stehen oder wahrhaftig zu sein? Warum und was spiegelt mir eigentlich mein Leben? Welche Ängste, Muster oder Prägungen sind im Unterbewusstsein abgespeichert? Und wie erkennt man diese Zusammenhänge? Wir können dann immer wieder eine neue Wahl treffen und somit auch den Weg zu unserem Glück ebnen. Ängste, Schmerzen oder Erkrankungen sind keine Ursachen, sondern die Auswirkung des Denkens und Handelns. Mach es dir also bewusst und es ist möglich, dies dann aufzulösen, indem man anders denkt und anders handelt. Für Sie gelesen von Hanne Deike, das Buch Entdecke dich selbst und finde dein Glück, von Diana Hochgräfe, erschienen im Ellert und Richter Verlag.
Mhm. Sehr schön. Ja, spannend. Ne? Wen sollte man da konsultieren? Hausarzt oder...
Nein, sich selbst.
Ach, sich selbst.
Zeit mit sich selbst verbringen, in sich hineinhorchen und einfach mal etwas auch annehmen und als Chance betrachten, wie sie schreibt. Und dann gibt es wieder verschiedene Wege, sein Glück zu finden.
Schön ist, wenn man zur Ruhe findet, zu sich selbst. Ja, das ist, glaube ich, so eins der Schwierigkeiten, wenn man in so einem Hamsterrad drin ist, finde ich.
Ja, das ist nicht einfach. Wo steht auch, dass Leben einfach ist?
Nein, das Leben ist nicht, Gottes Willen, das Leben ist nicht einfach. Ja, die Steine, die immer so zu einem geworfen werden.
Ja, und eben zu erkennen, dass die Steine auch vielleicht einen Sinn haben, warum sie gerade auf meinem Weg liegen. Das heißt ja auch aus Steinen kann man eine schöne Burg bauen oder so.
Ja, ja, kann man machen. Ja, ich würde sagen, machen wir noch ein Liedchen?
Mach mal, Peter Maffay.
Peter Maffay, oh, das habe ich mir gewünscht. So leicht, ja, Peter Maffay, grenzenlos. Ja, und wenn wir... den Text hier mal, Textpassagen mal nicht für blöde Arbeit nehmen oder für irgendwas, was wir tun müssen, um einer Gesellschaft gerecht zu werden oder sonst irgendwem der Meinung ist, ihm gerecht werden zu müssen, sondern das einfach mal für sich so ein bisschen, für sich selbst umwandelt, hoch und höher. Ja, muss ja nicht heißen, dass man Millionär wird, sondern einfach hoch und höher, dass man die schönen Beeren und vielleicht Früchte auf dem Baum pflückt, ja, weit und weiter Das muss ja nicht unbedingt eine Strecke sein, sondern man kommt da weiter, wenn man ein bisschen Ruhe macht und nah und näher macht, leicht nah und näher zu Menschen macht, leicht. Und wenn man leicht ist, wenn man unbeschwert ist, wenn man vielleicht nur einen Bruchteil von Herausforderungen, also Sorgen nennen wir das, also im Sprachgebrauch, aber wenn man da einfach mal ein bisschen entspannter ist, ja, dann macht Leben auch Spaß, ja. Und ja, da komme ich gleich mal zu unseren Veranstaltungstipps, Hinweisen. Also diese Woche, ja, wir haben Sommer, ne? Festivalzeit, draußen sein, Spaß sein, Freunde treffen, Bekannte treffen, neue Menschen treffen, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Die Woche geht's los, also für mich am Freitag, aber am Samstag ist die eigentliche Veranstaltung, die German Stunt Days, ist immer viel Spaß, viel Freude, viel, also ich bin begeistert, wie die da mit ihren Motorrädern, was sie da so alles zaubern. Also das Ganze findet in Zerbst auf dem alten Flugplatz statt. Also ich freue mich schon, kommt einfach vorbei. Am Samstag ist die Veranstaltung, Plakate hängen überall, in der Zeitung stand's, wir geben's jetzt hier durch, also es lohnt sich, kann ich nur sagen, das ist Spaß, Lebensfreude, pur ganz angenehme Menschen, die man dort trifft. Ja, und ich hatte ja vorhin schon ein paar Mal was erzählt von unserem Festival der seelischen Gesundheit, das wir jetzt zum dritten Mal veranstalten. Es findet dies Jahr vom 2. bis 4. August statt in Gröna bei Bernburg, jeweils Beginn 10 Uhr bis 23, 24 Uhr, wie die Genehmigung halt ist, Sonntag bis 22 Uhr. Ja, und danach werden wir noch ein bisschen ganz entspannt chillen, weil, wie gesagt, der Schledon ist ein wunderschönes Objekt in Gröna, liegt allerdings mitten im Ort und ja, die Bevölkerung soll ja da auch zur Nachtruhe finden. Ja, worum geht's da? Es kommen kann jeder, der betroffen ist, der nicht betroffen ist, Angehörige, Freunde, jeder, der Interesse hat. Wir haben ein großes, buntes Programm aus Informationen, aus Buchlesungen, aus Filmvorführungen, aus Workshops, aus Informationen unterschiedlichster Art, sportliche Aktivitäten. Wir werden wieder tiergeschützte Therapie dabei haben mit Hunden. Wir werden das erste Mal dabei haben, tiergeschützte Therapie mit Pferden. Wir werden werden unterstützt vom vom Tauchverein an der Taiga mit dem Schnupper schnorcheln. Dort unten wird auch so ein Bällebad aufgebaut, wo man so Spaß hat und ja, wir spielen viel, wir haben viel Spaß. Es gibt Chill- und Ruheecken, die schattig sind, weil das ist oftmals so, dass das meiste, was mir die Menschen sagen, ah, nee, ich so viele Menschen und so. Es gibt genug Ruheräume, die auch, also Ruhemöglichkeiten, nicht Räume, sondern es ist ja schon in der Natur, also Möglichkeiten, wo man einfach von der Sonne geschützt für sich sein kann, sich entspannen kann, für das leibliche Wohl ist gesorgt, Musik, dafür ist auch gesorgt, es kommen einige Freunde, die letzten Jahre schon dabei waren, was neu dabei ist, Freitag kommt Trompeti zum Abendprogramm, guter Freund und Leitnis wird spielen am Samstag Sternentremper, dann ein Freund von mir aus München kommt, der macht was ganz Faszinierendes, er spielt Piano, sein Spannemann Cajon und das ist so Musik aus dem Bauch heraus. Wir suchen da noch einen Maler, Zeichner. Ich bin da zwar schon an den Dienstagsmalern in Bamberg dran, weil zwischendrin wird da, kann da dazu gezeichnet werden. Das ist ein ganz tolles Spiel. Wir haben auch Papier da. Wer möchte, kann sich Papier und Stifte holen. Sonntag der Jens Krey wieder mit seiner tollen Gitarre und seiner entspannten Musik. Nachzulesen ist das Ganze auch noch bei Facebook, wer das nicht hat. Wir werden auch nochmal in den Zeitungen drauf hinweisen, beim MDR werden wir, oh, darf ich ja gar nicht sagen, oder? Ja, schneiden wir raus. Nein. ein anderer, ist jetzt draußen, ist halt draußen. Ne? Passiert. Also wie gesagt, wir werden auch pressetechnisch da gut unterstützt. Und ja, ich würde sagen, jetzt Hanne wollte noch was, noch einen Gruß loswerden.
Ja, ich weiß ja, dass deine Sendung auch in Belgien heute wieder spannend verfolgt wird. Mhm. Der liebe Max, den grüßen wir mal ganz herzlich.
Hallo Max!
Und zu dem Thema Glück, finde ich, hat er immer eine ganz besondere Devise, die lautet: Im Glücklichmachen liegt das Glücklichsein. Danke, lieber Max.
Ja, Max, wir sehen uns ja wahrscheinlich bald. Ja, freuen wir uns schon drauf. Und ja, machen wir gleich weiter mit den Veranstaltungen. Es ist nämlich, wie gesagt, wir haben Sommer. Da gehen wir weiter mit der Lebensfreude in Travemünde. Das ist ein ganz geschilltes Festival direkt an der Ostsee. Also ich empfehle mal, ein Stückchen hin ist ein Zeltplatz, lasst das Auto da stehen, fahrt dahin, kostet auch keinen Eintritt. Also übrigens unser Festival Game Come Together auch Eintritt frei. Travemünde fahre ich schon ein paar Jahre hin, ist immer sehr, sehr schön, sehr interessant. Man trifft dort tolle Menschen, auch am Abend, so an den Stränden sind da tolle Veranstaltungen. Ja, danach geht's für mich in den Wald zum New Healing. Und dann geht's weiter zum Moin Moin in der Nähe von Bremen. Ja, und Ende August, da werden wir aber nochmal drauf hinweisen, viele wissen es, die Mut-Tour ist unterwegs, auch hier bei uns in unseren Gefilden, am 30. August, glaube ich, ist die Fahrt von Köthen nach Bernburg. Bernburg wird dann halt gemacht auf dem Karlsplatz. Dort gibt es dann eine Pressekonferenz und wer möchte, es gibt die Gelegenheit, dort auch ein Stück weit mitzufahren, so weit wie man möchte, um da halt einfach auch zu zeigen, okay, ich bewege mich, weil Bewegung, Sport ist auch ganz, ganz wichtig, um, sage ich jetzt mal, an die frische Luft zu kommen, sich zu bewegen, vielleicht auch den einen oder anderen Menschen zu treffen. Ja, wie gesagt, das ist das. Und wie geht's dann weiter? Ja, im September dann am 21., 22., ist schon mal so ein Vorgucker, ist der 5. Deutsche Patientenkongress in Leipzig, Schirmherr Harald Schmidt. Ich freue mich schon wieder drauf. Am gleichen Tag, vielleicht ein bisschen unglücklich, aber es ist halt nicht zu ändern. Das Dresdner Bündnis gegen Depressionen haben ihren 12. Aktionstag gegen Depressionen und Ängste. Ganz, ganz liebe Grüße nach Dresden. Der Uwe Haug wird dort auch lesen. Und ja, dann haben wir noch den 24. Oktober in Wolfsburg. Dort habe ich auch meine Einladung, bekommen als Moderator. Da geht es um das Thema, wie viel Informationen zum Thema Suizid vertragen wir? Ich finde, wir vertragen sehr viel. Ich finde, wir sollten intensiv und offen darüber auch sprechen, um da auch mehr Hintergründe zu bekommen, um das vielleicht als Familienangehöriger, als Freund vielleicht vorher schon ein bisschen deuten zu können. Also ich finde schon, man sollte dann nicht ein Blatt vom Mund nehmen, sondern halt einfach Attacke, Angriff ist die beste Verteidigung. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Veranstalten tut das die Angehörigen selbst Hilfegruppe und da mal ganz, ganz liebe Grüße hin. Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Ja, wollt noch was zu unserem Festival sagen? Verfolgen könnt das ja bei Facebook, wer eben nicht da ist. Wir würden uns freuen, wenn ihr da einfach vorbeischaut und ja, es wird auch viel für Kinder gemacht. Sie können auch gerne wieder zum Kind werden, können sich da auch mit hinsetzen und malen und gestalten. Wer uns noch ein bisschen unterstützen möchte, wir freuen uns über alles, was er so vorbeibringt, weil wir da auch sehr kreativ sind und viel Farbe mit haben und so weiter. Schreibt mich an oder schreibt uns an, ruft uns an 0176 387 39133. Es wird eine sehr, sehr schöne Veranstaltung auch. Der Ahmed, Tafzi kommt mit dem Herrn Schubert. Die machen so ein Kinder- Anti-Aggressionstraining, da freuen wir uns auch natürlich. Und also, weil wir vorhin auch das Thema Mobbing hatten. Und es kommen noch so, so viel mehr. Die Flyer gehen auch nächste Woche raus. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Hanne. Lea ist ja schon unterwegs. Matze, bei dir bedanke ich mich auch. Wie fandst du die Sendung heute so, Matze? Auch mal interessant so von
interessant, aufschlussreich.
Meine, du bist ja hier schon sehr lange beim Sender und ich glaube so zu dem Thema eine Jugendarbeit ist glaube ich ganz wichtig.
Hat man ja vorhin gemerkt, da gibt es noch Nachholbedarf auf jeden Fall.
Redebedarf, genau.
Und auch Redebedarf, na klar.
Ja. Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Angebote, aber keiner weiß es so richtig. Mhm. Das ist immer so das Schwierige. Ich stelle mir das schwierig vor, so in dem Alter, was mache ich da? Ne? Mhm.
Es ist in jedem Alter schwierig.
Ja, aber so als Kind, glaube ich, ist das immer noch
extremer.
Noch extremer. Ja. Ich kenne da auch so eine Situation aus meiner Jugendzeit, wo du wirklich nicht weißt, was du machen sollst und kannst dich oder willst den Eltern, also ich kenne das auch, denen möchte man da auch nichts Böses tun, nichts irgendwas aufhalsen, die Stasi-Geschichte und ich kann das komplett gut nachvollziehen und da gibt's viel Arbeit. Ich bin froh, dass wir die Lea gefunden haben und ja, liebe Leute, wer möchte, wir sehen uns dann vom 2. bis 4. August. Zelten ist natürlich auch möglich. Und bis dahin, wenn nicht, am 13.8. hören wir uns wieder hier. Zur gleichen Zeit, 18 bis 20 Uhr. Wir spielen jetzt noch einen Titel. Was spielen wir, Matze?
Noch ein bisschen was Instrumentales von Captain Cook zum Ausklingen.
Zum Ausklingen.
Genau.
Wir wünschen euch eine schöne Woche, schöne Zeit und wir hören und sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.